Schön, dass ich mal wieder hier sein kann bei euch. Ich freue mich wirklich und ich möchte euch heute so ein bisschen mitnehmen in so einen ersten Schritt in den Advent rein. Ist das okay? Mal gucken, wie weit wir kommen. Nur ein erster Schritt. Ihr kriegt bestimmt noch viel zu hören zu Thema Advent und Weihnachten, aber schon mal so ein erster kleiner Schritt. Das kann gut tun, glaube ich. Ich persönlich soll ganz kurz auch noch mal zu mir was sagen, wie es gerade ist und wo, wie es weitergeht, kann ich gern machen, aber nur kurz, wirklich nur kurz. Also ich bin ja jetzt immer noch voll in der Arbeit des SVs drin, da ist jetzt auch noch nichts, das parallel laufen würde, sondern einfach Konzentration auf das, was zu tun ist. Wir haben ja schon einen neuen Vorsitzenden gewählt, das heißt, ich muss jetzt Stück für Stück alle Themen an ihn übergeben, ihm helfen, reinzugucken, reinzufinden. Da er nicht aus SV-Reihen kommt, ist es umso wichtiger, weil er doch vieles noch nicht kennt und noch nicht weiß. Und deswegen ist es wichtig, deswegen einige Termine mit ihm zusammen und dann so, was so im Alltagsgeschäft ist, hält ja nicht an, das geht ja weiter. Man muss schon vorbereiten für die Veranstaltungen, die dann im nächsten Jahr kommen oder die neue Wir-Zeitschrift, die dann im Februar kommt. Also das muss alles ja immer schon viel vorher passieren. Und es läuft ganz normal, die Arbeit weiter. Aber es sieht gut aus, wir kommen voran und es ist eine gute Sache. Genau, wenn euch noch was interessiert, dürft gerne nachher auch nochmal fragen. Aber vielleicht mal so. Was in Zukunft dann sein wird, genau, ich werde ja, mein bekannt ist es ja, glaube ich, dass ich die Leitung des Kinderwerks Lima übernehmen werde. Da ist die Zentrale in Heidenheim an der Brenz. Wir werden aber hier in Dagersche wohnen bleiben erstmal. So ist jetzt mal vorgesehen. Ich muss dann relativ viel dann auch im Ausland sein. Das heißt, ich reise nächsten März mal nach Afrika, dann im April und Mai nach Südamerika, dann im Herbst nochmal die Reisen. Das wird ganz viel sein. Aber wie gesagt, es beginnt am 1. Februar die Arbeit im Kinderwerk Lima an. Und da geht es darum, einfach erstmal auch reinzufinden. Ich habe noch keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe noch nicht reingeguckt. Mal gucken, wie das alles so ist. Und da geht es ja hauptsächlich um Schulen, die das Kinderwerk Lima hat, mit Tausenden von Schülern tatsächlich. Die heißen alle Gutenberg-Schulen, die muss ich besuchen. Du musst dann eben gucken, wie muss man hier in Deutschland auch Werbung machen für die Patenschaften und was so alles dazu gehört. Genau. Und was das Ziel ist, ist, dass mit der Arbeit der Schulen aber Gemeinden entstehen. Also man will nicht nur einfach Schule machen, sondern dass durch den Kontakt, den man dann zu den Eltern hat und den Kindern selber, die ja auch erwachsen werden, dass man dann für die Zukunft eine gute geistliche Grundlage legt und Gemeinden entstehen. Es sind auch schon einige entstanden in der Geschichte vom Kinderwerk und da wollen wir nochmal die ganze Sache auch ein bisschen pushen. Genau, das jetzt mal erstmal so zu mir. Heidenheim, für die, die Fußball mögen, das sind die, die jetzt doch auch mal in der ersten Liga sind. Mal schauen, wie lange. Das ist immer die große Frage. Genau, sonst geht es mir gut, geht es uns auch gut als Familie. Also es passt so alles. Freue mich auf Weihnachten. Ich finde Weihnachten schön. Ich finde Geschenke schön. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich finde es immer schön. Also da freue ich mich drauf. Ja, und das Thema Weihnachten, das ist das Thema, er kam oder er kommt. Also das Kommen Gottes auf diese Welt, das ist das große Thema. Das ist auch Advent. Advent ist nicht, wir warten auf bessere Zeiten. Also das ist es ja auch, versteht ihr? Aber nicht in dem Sinne, wir warten auf bessere Zeiten, dass, was weiß ich, ein Politiker endlich weiß, wie man es machen muss. Denn ich muss ehrlich sagen, ich will jetzt nicht schimpfen über Politik, aber dass ich glauben würde, sie können diese Welt in Ordnung bringen, das glaube ich nicht. Also dass sie ein bisschen was steuern und einen Rahmen geben, hoffe ich immer. Und in der Regel passiert es ja auch. Auch hier in Deutschland, selbst wenn wir immer so über Katastrophe reden, also da müssen wir mal weltweit unterwegs sein, da müssen wir immer noch dankbar sein. Aber ich glaube eben, wir warten nicht auf bessere Zeiten, weil die kommen nicht und die kommen schon gar nicht menschengemacht. Wir merken, es ist doch ein Abstieg, was mit dieser Welt passiert. Und übrigens, bessere Zeiten sind erstmal für diese Welt ja gar nicht verheißen. Es gibt ja Leute, die predigen dann, es kommt eine große Erweckung und dann ist alles schön und gut. In der Bibel lese ich was anderes. Und ihr wisst, ich bin kein Endzeitprediger. Das heißt, ich bin keiner, der ständig sagt, oh, jetzt wird alles schlecht und oh, wir müssen alle unterm Tisch verstecken oder sonst irgendwas. Das ist das andere Extrem, das ist ganz schlecht. Also das bin ich nicht. Aber ich bin realistisch genug, um zu sagen, es wird nicht besser werden, sondern es wird sich zuspitzen. Und so manche Dinge, die in den letzten Monaten, 2, 3 Jahren passiert sind, die tun ja schon zeigen, dass die Zuspitzung dessen, was in der Bibel steht, was kommen wird und kommen muss, bevor dann das große Ende kommt, tatsächlich möglich sind. Corona als die große Seuche, Erdbeben oder zum Beispiel auch Fluten da, wo man sie nicht erwartet hätte. Wisst ihr noch, Flut hier in Deutschland, Ahrtal und so, ja, hätte man ja nicht gedacht. Jetzt wieder Kriege, da wo man sie erwartet hat und da wo man sie nicht erwartet hat auch. Also wir leben in all dieser Zuspitzung, die da beschrieben wird, ohne dass man dann sagen könnte, und deswegen am Sonntag ist vorbei. Nee, das haben wir nicht im Griff, sollen wir uns auch nicht drum kümmern, aber unsere Ohren und Augen offen halten, immer wieder. Und dann immer wieder, das Schöne, was mir gefällt, gerade wenn Jesus in seinen Endzeitreden drüber redet, dann sagt er, so, und wenn das alles kommt, dann steck den Kopf in den Sand. Nein, das sagt er eben nicht. Erhebt eure Häupter, also auf Hochdeutsch heute würde man sagen, Kopf hoch. Kopf hoch. Und ich glaube, es gibt eine Art und Weise, wie dieses Warten wieder zu einem stärkeren Kopf hoch wird. Und das ist, wenn wir uns angucken, wie kam er denn das erste Mal? Als Jesus kam, wie war das denn? Weil genau das Gleiche, glaube ich, wird auch wieder passieren. Und das ist das, was ich euch heute so ein bisschen mitgeben möchte. Aber solange heißt es erstmal zu warten. Warten. Liebt ihr warten? Also ich bin, ja, aber es soll trotzdem schnell kommen, gell? Also so geht's mir. Also ich bin schon immer wieder ungeduldig. Manchmal sage ich mir, wenn ich dran denke, ich sitze im Auto und es geht nicht voran, dann denke ich mir, da kannst du dich jetzt auch ungeduldig ärgern, es wird auch nicht schneller. Und dann bin ich wieder ein bisschen ruhiger. Aber generell warten ist so nicht so ganz meine Sache, gell? Und ich habe auch gemerkt, das ist auch nicht ganz fair, gell? Also ich fahre nicht viel S-Bahn. Aber wenn ich S-Bahn fahre, merke ich, ich muss immer pünktlich sein, weil sonst verpasse ich sie. Weil die wartet ja nicht auf mich. Also die S-Bahn wartet nie auf mich. Ich bin schon auch schon zu spät zur S-Bahn gekommen, dann musste ich warten, bis die nächste kam. Aber ich muss oft auf die S-Bahn warten. Also das ist unfair, muss ich sagen. Und das zeigt auch da wieder, ich bin mit dem Warten nicht so arg. Aber das Ganze wird vielleicht noch ein bisschen existenzieller, wenn es darum geht, auf Gott zu warten. Auf Gottes Eingreifen zu warten, auf Gottes Zeit zu warten. Und ihr habt vorhin eine ganze Gebetsliste mit vielen Namen bekommen. Das finde ich übrigens toll, dass ihr da betet für die Euren, die irgendwo jetzt auch hier nicht dabei sein können und so weiter. Das ist eine großartige Sache. Aber wie oft ist es so, wir beten und dann warten wir. Was tut Gott? Und dann tut er manchmal nichts. Manchmal tut er was und manchmal tut er was anderes. Und das ist so ein Warten, was mich manchmal auch ungeduldig macht, wo ich sage, Herr, warum greifst du nicht ein? Tu doch was, beweg dich, mach was. Und dann wieder im Hinterkopf trotzdem und hinterher hat es immer wieder dieses Vertrauen, aber er weiß, wann und wie. Und wenn es nicht heute ist, dann weiß er, warum nicht heute. Und trotzdem gilt es dann, vertrauensvoll zu warten, weil wir eine Verheißung haben, aber die Verheißung nicht die Garantie ist, dass es immer dann kommt, wenn wir es gern hätten. Also wir haben nur die Verheißung, nur in Anführungszeichen. Er wird eingreifen, er wird tun, er wird machen. Aber wie gesagt, nicht immer und nicht immer gleich und nicht immer so, wie wir es gerne hätten. Und deswegen ist schon im Glauben an Jesus Christus ist schon auch Geduld gefragt. Zum Glück, das muss man sagen, ist Geduld wiederum was? Eine Frucht, die vom Heiligen Geist in unser Leben kommt. Die gehört zu den Früchten des Geistes, Galater 5,22. Geduld. Und im Neuen Testament gehört so Geduld immer auch durchhalten. Also Geduld ist nicht nur, ich bin jetzt geduldig, sondern Geduld ist immer nach vorne schauend, ich bleib dran. Versteht ihr? Also Geduld ist nicht passiv, jetzt so machen, mal gucken. Nein, sondern es heißt durchzuhalten, bis eben Gott reagiert oder agiert oder etwas tut oder mir klar macht, warum er vielleicht nichts getan hat. Warten gehört zum christlichen Glauben voll und ganz dazu. Ich würde fast sagen, wer nicht wartet, glaubt nicht und wer nicht glaubt, der wartet nicht. Weil Glauben und Warten in der Bibel immer zusammengehören. Bei allen Geschichten in der Bibel kann man das jetzt machen, wir haben bloß die Zeit nicht, es wäre jetzt schön, mal anzufangen, von Anfang an. Warten, 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 warten. Und wir warten immer noch auf die große Verheißung, nämlich, dass er wiederkommt. Jetzt haben wir aber einen tollen Text, der uns ein bisschen was darüber sagt, wie das war, als Jesus das erste Mal kam. als Gott sich Mensch macht, um zu uns zu kommen. Und das steht im Johannesevangelium Kapitel 1. Und da will ich jetzt mal die Verse lesen, 1 bis 18. Johannes 1, 1 bis 18. Ihr kennt den Text oder vieles davon, aber trotzdem. Und will dann mal so drei Dinge rausgreifen, die wir lernen können über das Kommen Jesu. Das auch gleichzeitig, so bin ich total davon überzeugt, auch diese drei Dinge werden auch sein, wenn er wiederkommt. Also wir haben diese drei Dinge sind schon passiert, da können wir lernen draus und jetzt warten wir, dass sie wieder passieren. Okay, seid ihr einverstanden oder lieber was anderes? Mal gucken, ja, doch, ja. Ja, also, Johannes 1, ich lese 1 bis 18. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm, also in diesem Wort, war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis, die hat es nicht ergriffen. Es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. Der kam zum Zeugnis, damit er vor dem Licht zeuge, auf das alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte zeugen von dem Licht. Das war das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt kommen. Es war in dieser Welt und die Welt ist durch dasselbe gemacht und die Welt erkannte es nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Da kommt dieser tolle Vers, Johannes 1, 14, ganz wunderbarer Vers. Da heißt, und das Wort ward Fleisch und, da heißt nicht wohnte über uns, sondern unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes zeugt von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben, die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat es verkündigt. Das waren jetzt 18 Verse. Und ich werde jetzt nicht zu jedem Vers was sagen, weil sonst sind wir morgen noch hier. Aber es ist ein toller Text mit ganz vielen guten Dingen. Aber drei Dinge, wie ist denn Jesus nach diesem Text auf diese Welt gekommen? Nummer eins, wie ist Jesus gekommen? Er ist als das Licht gekommen, das in die Finsternis hineinleuchtet. Das ist mal das Erste. Jesus kommt als das Licht der Welt. Jetzt will ich mal gleich eins sagen. Ich wehre mich auch so ein bisschen gegen manche Christen, die immer alles schlecht reden. Versteht ihr? Es gibt ja Christen, da ist immer alles schlecht. Alles schlecht in dieser Welt und alles. Und das ist nicht gut. Da wehre ich mich dagegen. Das ist es nicht. Also nicht alles ist so finster, wie manche Christen es darstellen. Es gibt auch schöne Sachen, oder? Kennt ihr doch auch. Also schöne Beziehungen mit Menschen, die Gott einem ins Leben stellt, das ist was Großartiges, oder? Wenn man was Gutes genießen kann, gutes Essen, was auch immer. Es gibt wirklich Lichtblicke in der Finsternis, die von daher kommen, wie Gott diese Welt geschaffen hat und sich gedacht hat und die immer noch zeigen, dass es eine Zeit gab ohne Sünde, ohne diesen Verfall. Das ist doch gut so. Und trotzdem gibt es ganz viele Kräfte, die zeigen, wie Finsternis diese Welt ist. Ich habe euch mal so ein paar dieser Kräfte mal mitgebracht. Das erste ist die Hoffnungslosigkeit. Diese Welt ist in Finsternis und braucht Licht. Warum? Weil Hoffnungslosigkeit herrscht. Hoffnungslosigkeit, manchmal, da steht man morgens auf und hat wieder ein bisschen Hoffnung. Also dann sage ich immer, lese ja keine Nachrichten, keine Zeitung, guck keine Nachrichten im Fernsehen, weil sonst ist die Hoffnung auch wieder sofort weg. Wir leben in einer Welt, die große Hoffnungslosigkeit mit sich trägt. Und das ist eine Last. Hoffnungslosigkeit zu tragen, ist eins der schlimmsten Lasten für jeden Menschen. Hoffnungslosigkeit im Kleinen, im eigenen Leben, mit den Grenzen, die das eigene Leben ausmacht, Hoffnungslosigkeit in den Beziehungen, weil sie besser sein sollten, besser funktionieren sollten und es klappt nicht, Ehe, Partner, Familie, Kinder, was auch immer, Hoffnungslosigkeit in dem, wie es in die Zukunft gehen soll, also Hoffnungslosigkeit ist ein Teil dieser Finsternis. Und jetzt kommt Jesus Christus hinein in diese Finsternis, in diese Hoffnungslosigkeit und sagt, hey, ich bin eure Hoffnung. Warum? Warum ist Jesus die Hoffnung? Also da muss man gleich mal ins größte Regal greifen und dann merkt man, warum? Weil er der ist, der den Tod, und der Tod ist praktisch, man könnte sagen, der Tod ist das größte Symbol der Hoffnungslosigkeit, oder? Ich war jetzt wieder bei einer Beerdigung, dann ist rum, dann ist vorbei. Deswegen Tod ist das größte Symbol der Hoffnungslosigkeit. Und Jesus überwindet den Tod. Er kommt, um dem Tod zu zeigen, wer der Herr ist. Ohne Jesus wäre der Herr dieser Welt der Tod. Das muss ich mal vorstellen. Ohne Jesus wäre der Herr dieser Welt der Tod. Aber weil Jesus gekommen ist und den Tod überwunden hat, ist wieder Hoffnung. Hoffnung über den Tod hinaus. Hoffnung über dieses Leben hinaus. Hoffnung über die Grenzen des Lebens hinaus. Das Letzte ist nie das, was uns das Letzte scheint, sondern dieses Licht, das von Gott her scheint, nämlich durch die Auferstehung Jesu Christi. Also er ist gekommen als Licht in die Finsternis. Und Teil der Finsternis ist diese Hoffnungslosigkeit, ist eine Kraft der Finsternis. Ich habe noch ein paar, ist das okay? Zweite Kraft der Finsternis ist die Angst. In der Welt habt ihr, kennt ihr das, Angst? Nee, oder? Gibt es hier in Böblingen gar nicht, habe ich gehört. Angst. Angst, das Wort Angst, von der Sprache her, kommt von dem Begriff Enge. Wenn es eng wird, hat man Angst, oder? Also manche noch mehr wie bei anderen. Also bei mir geht's, aber ich weiß zum Beispiel, meine Frau, die mag das gar nicht, wenn sie in einem Aufzug ist, wo ganz viele Leute und es wird eng. Das mag sie gar nicht. Da wird es eng. Warum? Weil die Enge lässt einem nicht das tun, was man in der Freiheit gerne tun möchte. Lässt einen sich nicht wirklich bewegen, nicht wirklich ja dynamisch sein im Leben. Das ist Angst. Und ein weiterer Teil, Hoffnungslosigkeit eins, aber Angst ist ein weiterer Teil der Finsternis. Im Dunkeln hat man eher Angst, oder? Ist es nicht so? Ist doch so. Und deswegen Angst und Enge. Und eben da sagt Jesus, wisst ihr was, in der Welt habt ihr Angst. Das freut mich auch, dass Jesus nicht sagt, hey, ihr Kleingläubigen, warum habt ihr immer so viel Angst? Könnt ihr ja auch machen, oder? Und er sagt, sag mal, was ist mit dir los? Du brauchst doch keine Angst haben. Nein, er sagt, in der Welt habt ihr Angst. Diese Welt ist eine Welt, die man fürchten muss. Warum? Weil sie unter dem Vorzeichen der Sünde steht. Des Verfalls, des Todes. Diese Welt muss man fürchten. Aber was sagt Jesus? Ich, wie gut, gell? Das merkt ihr, das Licht, das in die Finsternis. Die Finsternis der Angst wird überwunden durch das Licht von Jesus, der gekommen ist, um diese Welt zu überwinden. Macht dir diese Welt Angst, dann renn ganz schnell zu deinem Herrn. Renn dorthin, wo der ist, der diese Welt überwunden hat und immer wieder überwindet und eines Tages ganz überwinden wird. Es kommt der Tag, der wird die Welt, so wie wir sie heute kennen, mit all der Begrenzung, mit all den Ängsten und der Enge, nicht mehr sein. Und wir werden durch Jesus in die Weite des ewigen Lebens geführt werden. Ist das nicht schön? Ich persönlich finde, da lohnt sich's drauf zu warten, oder? Übrigens, darauf haben die gewartet im Alten Testament, dass der Messias kommt und das bringt. Er hat es dann gebracht und das Gleiche, das gilt es jetzt zu warten, denn er wird es wieder machen. Er wird wieder Licht sein für diese Welt und in dieser Welt und für uns alle. Also Hoffnungslosigkeit, Angst. Ich kann noch weitermachen. Trostlosigkeit. Ich habe jetzt einen Artikel gelesen, dass hier in Deutschland die Einsamkeit immer stärker wird. Und zwar, und das ist interessant, egal in welcher Altersstufe. Schon bei der Jugend haben wir zu viele einsame Menschen, die eben niemand haben, der sie tröstet, niemand haben, der sie an der Hand nimmt, niemand haben, der sie auf dem Weg begleitet. Das ist Finsternis. Einsamkeit ist absolute Dunkelheit. Wer sich allein weiß, der hat kein Licht. Und jetzt heißt es in der Bibel, aber der Gott allen Trostes. So wird er genannt, der Gott, an dem wir glauben. Und das ist Jesus. Er kommt und wird für uns zum Gott allen Trostes. Es gibt mit Jesus kein Alleinsein mehr. Es gibt mit Jesus kein Alleinsein mehr. Und zwar auf verschiedenen Ebenen. Erstmal, weil er selber präsent ist in unserem Leben. Zweitens, weil er uns in die Gemeinde stellt, wo andere mit auf dem Weg sind. Versteht ihr? Und so wird er uns dann auch noch durch den Heiligen Geist, der selbst der Tröster ist, zum Trost in der Trostlosigkeit. Das wisst ihr sicher im Neuen Testament, im Griechischen, der Heilige Geist, da wird das Wort genommen, der Paraklet. Und der Paraklet ist der Tröster. Er wird bei euch, ich gehe, aber ihr bleibt nicht allein, ihr bekommt den Tröster in der Trostlosigkeit. Also Finsternis heißt Hoffnungslosigkeit und er hat den Tod überwunden. Finsternis heißt Angst und er hat die Welt überwunden. Finsternis heißt Trost und er gibt uns den Tröster. Merkt ihr, sein Kommen ist viel mehr als nur die Erlösung. Die ist es erstmal ganz zentral, aber viel mehr als das. Viel mehr als das. Weiterer Aspekt der Finsternis ist die Bedürftigkeit. Bedürftigkeit. Ich meine, selbst in einem Land wie Deutschland, wir haben ja alles, oder? Ist ja schon verrückt. Also, wenn ich das manchmal denke, man geht Zahnpasta kaufen und dann steht man vor 50 verschiedene Zahnpastatuben, oder? Und das größte Problem ist nicht, ob man Zahnpasta nachhat, sondern ob man nicht verrückt wird, weil man so viel Auswahl hat. Welche nehme ich jetzt, oder? Und trotzdem, wenn ich mit Menschen hier in Deutschland rede, höre ich immer wieder dieses eine, nämlich, dass sie merken, irgendwas fehlt. Irgendwas mangelt. Wir haben alles und sind doch nicht satt. Wir haben alles, haben immer noch Hunger und Durst, obwohl wir alles haben. Und zwar viel mehr wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Wirklich. Da ist Deutschland immer noch ganz oben. Wir jammern auf hohem Niveau, gell? Und trotzdem ist es eine Bedürftigkeit, weil in unserer Seele ohne Jesus immer dieser Hunger und dieser Durst bleibt. Und jetzt kommt dieses Schöne aus den Psalmen. Ach, kennt ihr nur zu gut, oder? Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Also er kommt in die Bedürftigkeit hinein. Aber jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wenn da steht, der Herr ist mein Hirte, dann ist für uns das Realität geworden im Neuen Testament bei Jesus. Johannes 10, da heißt es nämlich, ich bin wer? Der gute Hirte. Merkt ihr? Ja, Psalm 23 muss immer mit Johannes 10 gelesen werden. Nur zusammen verstehen wir, um was es eigentlich geht. Nämlich, dass in Jesus die Bedürftigkeit unserer Seele gestillt wird. Nur in Jesus. Und wir sind dann bei Johannes 4, bei der Frau am Jakobsbrunnen, die gesagt bekommt, du, da kannst du das Wasser, wenn du davon oft trinkst, du wirst immer wieder Durst haben. Aber wenn du von dem Wasser trinkst, das ich dir geben kann, das wird deinen Durst ewig stillen. Die Bedürftigkeit wird gestillt durch diesen guten Hirten. Und das ist Jesus. Er kam, um unsere Bedürftigkeit anzugehen. Noch was an Finsternis? Merkt ihr, wie Finsternis die Welt ist? Wie finster die Welt ist, aber wie wichtig es deswegen war, dass Jesus kam. Hoffentlich muss ich bloß auf die Uhr gucken, weil ich habe so viel an Dingen hier. Ich muss ein bisschen kürzen bei den einzelnen Punkten, dass wir durchkommen. Aber eine Sache, die vielleicht auch noch ganz, ganz gut ist, auch für euch heute. Finsternis heißt auch Kraftlosigkeit. Da, wo man keine Kraft mehr hat, da wird es finster, oder? Jetzt sind es, glaube ich, 2 Monaten, weiß nicht mehr ganz genau das Datum, aber da ist mein Schwiegervater mit dem Rasenmäher raus und ist ausgerutscht und ist hingefallen und hat sich auch Oberschenkel, Halsbruch. Wisst ihr, und dann war das Problem, er lag da, keiner wusste, dass er da liegt und er konnte sich nicht mehr bewegen. Kraftlos. Keine eigene Kraft, um aufzustehen, keine eigene Kraft, um irgendjemand um Hilfe zu bitten, da liegt man da. Kraftlosigkeit. Und das ist wie Finsternis. Da wird es ganz schnell ganz eng und ganz dunkel. Versteht ihr? Da liegt man vielleicht da und guckt in den Himmel und es ist vielleicht hell. Aber im Innern wird es dann, wer hilft mir in dieser Kraftlosigkeit? Wer macht das? Und jetzt kommt Jesus und sagt, kennt ihr das? Doch, ihr kennt das. Kommt her zu mir, alle, die ihr kraftlos seid. Gell? Kommt her zu mir. Weil dort ist dieser Ruheplatz, der in diese Kraftlosigkeit, in die Finsternis der Kraftlosigkeit hineinscheint und Licht macht in dem Wissen, da kann ich sein, da darf ich sein, da bin ich aufgehoben. Also Hoffnungslosigkeit ist eine Beschreibung der Finsternis und dann kommt Jesus und überwindet den Tod und damit die größte Hoffnungslosigkeit. Angst ist ein Zeichen von Finsternis und dann kommt Jesus und sagt, ich habe die Welt überwunden, ihr habt ja Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Dann kommt die Trostlosigkeit als Beschreibung der Finsternis und dann sagt Jesus, ich bin der Tröster und ich gebe euch den Tröster, nämlich den Heiligen Geist, der bei euch im Leben ist. Dann kommt die Bedürftigkeit, diese innere Sehnsucht, die nichts stillen kann und dann kommt Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte. Wisst ihr es noch, Psalm 23, mir wird nichts mangeln. Und dann kommt die Kraftlosigkeit und auch das als Zeichen der Finsternis. Und dann kommt er und sagt, okay, ja, Kraftlosigkeit, das kann sein, aber kommt her zu mir. Ich will euch Ruhe geben. Also das Erste, er kommt als Licht in die Finsternis und beseitigt all diese Dinge, die Finsternis ausmachen und schenkt uns sein erfüllendes Licht. Toll, oder? Wunderbar. Also wenn ich das lese, sage ich, ja, da gehöre ich gern dazu. Lieber zu Jesus, wie sonst zu irgendjemandem, der große Sprüche klopft und nachher nichts macht. Da kann man dann auch Politiker ganz anders zuhören. Ja, ja, schwätzt nur, da muss man sich dann auch nicht mehr ärgern, oder? Das wünsche ich euch, ärgert euch, dann bringt noch nichts. Freut euch dran, dass ihr das Licht kennt und Jesus kam als Licht und er wird wiederkommen als Licht in einer Welt, die immer noch dunkel ist. Aber dann wird nur noch Licht sein. Und zwar ohne, da heißt es in der Offenbarung, ohne Sonne und ohne Mond, das wird man nicht mehr brauchen, denn er wird das Licht sein. Toll. So, das war mal das Erste, er kommt als Licht. Können da noch? Können wir noch 10 Minuten oder 7? Ja? Oder habt ihr genug? Können wir noch? Okay. Zweitens, er kommt als Eigentümer. Also er kommt als Licht, war das Erste. Und das Zweite, er kommt als Eigentümer. Es wird hier ganz deutlich gesagt, er kam in sein Eigentum. So, jetzt kleine Klammer auf. Es gibt Leute, die sagen, ja, aber diese Welt gehört doch um Satan und der Satan ist doch der Herr dieser Welt und so. Ist alles Quatsch, stimmt nicht. Stimmt nicht, steht auch nicht in der Bibel. In der Bibel steht Folgendes zum Beispiel, als Beispiel nur. Psalm 24, Vers 1, was steht da? Da steht, dem Herrn gehört die Welt und alles, was in ihr ist. Glaubt ihr das? Man kann ja auch nicht sagen, gehört dem Satan. Entweder oder. Aber das steht ganz deutlich. Dem Herrn gehört die Welt. Und dann sagen die Leute, ja, beim Neuen Testament ist anders. Okay, gucken wir mal rein. Was sagt denn Jesus? Mir ist gegeben ein bisschen Gewalt im Himmel und noch weniger auf Erden. Nein, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ja, und dann ist der Feind da, der sich zum König erklärt, dem diese Welt zum Gott erklärt. Aber das heißt ja nicht, dass er deswegen ist, oder? Jesus ist als Eigentümer dieser Welt gekommen und er wird wieder als Eigentümer kommen. Und dann wird das passieren, was beschrieben ist im Neuen Testament, wie schön, gell? Dann werden sich alle Knie beugen. Die Knie beugen sich nicht vor irgendjemand, sondern wenn der Chef kommt. Sorry, wenn ich jetzt ganz menschlich rede, aber versteht ihr, was ich sagen will? Er kommt, dem alles gehört. Und dann werden sich alle Knie beugen. Warum? Weil er kommt nicht als ein Fremder. Manchmal, ich war schon in Gemeinden, in Gottesdiensten, da wird am Anfang Jesus willkommen geheißen. Da muss ich immer sagen, hey, Moment mal, ihr glaubt, ihr verdreht die Sache ein bisschen. Warum? Der heißt uns willkommen, das ist sein Haus, das gehört ihm. Oder? Das ist wie wenn ich jetzt vorhin habe, ich weiß nicht, wem ich es gesagt habe, ich habe vorhin jemand begrüßt und gesagt, herzlich willkommen in Böblingen. Ich als einer, der von auswärts kommt. Oder? War bei dir, oder? aber so ist doch. Hey, nein, nein, er kommt als Eigentum. Wenn Jesus hier ist, wenn Jesus an diesem Ort, an diesem Platz ist, dann ist er in dem, was ihm gehört. Was wir daraus machen, ist eine andere Frage. Und wir wissen es aus diesem Text und wir wissen es aus der Geschichte, dass leider die Menschheit und gerade auch dieses erwählte Volk ihn abgelehnt hat als Messias, als den Erlöser. Leider, das wissen wir. Aber er kommt als Eigentümer, er kommt nicht als Gast, er kommt nicht als Fremder, er kommt auch nicht als Besucher auf diese Welt, sondern als Herr dieser Welt, als Schöpfer und Erhalter dieser Welt. So kommt Jesus. Und das ist Jesus. Und es wird sich noch einmal, wenn er dann wiederkommt, noch mal ganz deutlich zeigen. Also er kommt als Licht in diese Welt und er kommt als Eigentümer in diese Welt. Ich will es noch mal sagen, also lest gern daheim diesen Vers. Ich liebe diesen Vers. Als ich von Ecuador ging, habe ich von der Gemeinde, unserer Hauptgemeinde, den schön als Bild bekommen. Dem Herrn gehört die Welt und alles, was in ihr ist. Wisst ihr, das Schöne ist, auch ihr gehört ihm. Nicht euch, nicht Lebenspartner, nicht einer Familie, schon gar nicht einem Staat. Ihr gehört dem Herrn. Ihr seid sein Eigentum. Und als Kinder Gottes sogar noch doppelt. Warum? Wenn wir einfach nur Menschen sind, die nicht glauben, dann gehören wir ihm. Warum? Weil er unser Schöpfer ist, oder? Er hat uns gemacht. Aber als Kinder Gottes können wir sagen, er hat uns einmal geschaffen, nämlich als Menschen, und einmal geschaffen als Kinder Gottes. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Also jeder Christ ist im doppelten Sinne Eigentum Jesu Christi. Der kommt in sein Eigentum. Und wenn er wiederkommt, wird es wieder so sein. Nur dann werden wir Christen als Kinder Gottes sagen können, unser Eigentümer kommt. Endlich kommt er. Endlich weiß ich, wo ich hingehöre. Endlich weiß ich, wem ich gehöre. Heute wird gerade bei jungen Leuten sehr viel über Identität gesprochen, gell? Wer bin ich? Das gab es bei uns früher auch. Bisschen andere Art und Weise, aber es ist immer so, gell? Guck den Spiegel, wer bin ich denn eigentlich? Wie sehe ich denn aus? Warum bin ich so, wie ich bin? Warum gehöre ich nicht zur größeren Schar, sondern zur kleineren Schar, gell? Du, das ist nicht die Frage. Die Frage, die eigentliche Frage ist, wem gehörst du? Und dann zu verstehen, ich gehöre dem Schöpfer dieser Welt. Wow. Dann gucke ich in den Spiegel ganz anders, gell? Dann merke ich plötzlich, dass all die Dinge, die so wichtig manchmal scheinen, nur ganz klein. Und das Tolle ist, dass er das, was ihm gehört, nämlich diese Welt, immer noch liebt. Ist ja so, an Weihnachten, wir gehen ja bald auf Weihnachten zu, da gibt's Geschenke und gerade bei den Kindern, gell, die sind dann begeistert. Einen Monat später sehen sie was Besseres, dann liegt's in der Ecke, oder? Oder wenn das Auto, was man geschenkt kriegt, einen Reifen verliert, passiert ja auch, dann liegt's in der Ecke. Gott hat's mit dieser Welt nicht so gemacht. Und mit uns nicht so gemacht. Verstaubte Welt, verdreckte Welt, kaputte Welt. Und Gott liebt sie immer noch, denn sie ist sein Eigentum. Also, erstens, er kommt als Licht in diese Welt. Zweitens, er kommt als Eigentümer dieser Welt. Und das Letzte, um dem Ganzen noch einen Punkt draufzusetzen, er kommt als Bruder in diese Welt und macht uns so zu Gottes Kinder. Wer an ihn glaubt, der darf sich Gottes Kind nennen. Das steht in Johannes 1, Vers 12, oder? Das heißt, er macht sich zu unserem Bruder. Und jetzt guckt euch mal an und guckt mich mal an, wer würde mich denn als Bruder raussuchen? Und wenn ihr denkt, es wäre vielleicht was, dann fragt meine Frau. Versteht ihr, was ich meine? Und dann kommt dieser Jesus und sagt, doch, ich komme als Bruder in diese Welt, damit wir gemeinsam den einen Vater haben, der über allem steht. Er kommt nicht in eine religiöse Gemeinschaft hinein und stellt neue Ordnungen auf. Er kommt nicht in eine fromme Tradition und sagt, wie man es machen muss. Er kommt, und vielleicht zeigt es es am besten, er kommt nicht nach Jerusalem, sondern nach Bethlehem. Da, wo die Welt ganz klein wird, da kommt er hinein und wird zum Bruder. Ich habe einen Bruder, der in einem Stall geboren wurde. Ihr auch, wenn euch jemand fragt. Ja, hast du geschrieben? Ja, ich habe einen Bruder, der ist in einem Stall geboren worden. Was? Ja, in Bethlehem. Das ist doch, so ist er gekommen. Das heißt, er kommt als Licht und das ist erstmal, könnte man fast sagen, sehr unpersönlich, einfach Licht. Dann kommt er als Eigentümer und das könnte fast ein bisschen erschrecken. Aber dann kommt er auch als Bruder. Dann kommt er uns ganz nah, wird ganz persönlich, wird ganz liebevoll, wird ganz gnädig, um mit uns durch dieses Leben zu gehen. So, das war vielleicht euer erster Schritt zu Advent hin heute Abend. Und nehmt es doch mit über den Advent zu Weihnachten und macht das wiederum aber auch zur Hoffnung auf das, was er verheißen hat, nämlich, dass er wiederkommt als Licht, als Eigentümer und als Bruder. Amen. So, Soll ich beten und wir beten dann noch gemeinsam auch? Jawohl, das machen wir. Dann lasst uns beten. Guter Herr, vielen Dank, dass du gekommen bist. Und vielen Dank, dass du diese Welt immer noch lebst, trotz allem. Vielen Dank, dass du auch in diese einzelnen Bereiche der Finsternis auch in unserem Leben kommst und hell machst. In die Hoffnungslosigkeit, in die Trostlosigkeit, all diese Dinge, Herr, werden von deinem Licht hell gemacht. Danke dafür. Und gebrauch du uns, damit wir wiederum Licht sind in diese Finsternis. Dass wir nicht mitjammern und mitkritisieren, sondern dass wir Weitergeber dieses Lichts sind. Du bist gekommen auf diese Welt und du hast verheißen, du kommst wieder. Danke dafür. Wir wollen auf dich warten, geduldig warten. Du weißt, wann der richtige Zeitpunkt ist. Herr, komm doch wieder. Komm doch bald. Herr, und solange gibt es immer wieder in unseren Gedanken und Herzen ganz viele Dinge, die wir nicht wirklich ausdrücken können. Und du hast uns gelehrt, wie wir beten sollen. Deswegen wollen wir vor dich kommen mit diesem Gebet, das du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.